liebe Geschwister und Freunde, ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Die Versammlungen, die ich so habe, hin und her, sind ja nicht eigentlich Massenversammlungen. Die haben wir da drüben, habe ich gehört, Kabarett in der Kirche. Also selbst wenn ich wollte, ich würde das gar nicht schaffen, Kabarett, hier eine Belustigungsveranstaltung, wie macht man denn das? Alles durch den Kakao ziehen, wie macht man denn das? Schaffe ich nicht. Beim besten Willen, aber ich habe den Willen gar nicht. Sondern ich habe den Willen, aus Gottes Wort etwas zu bezeugen, was 100- und 1000-mal und noch viel mehr wichtiger ist. Ich freue mich, gerade wenn die Versammlungen auch an manchen Orten kleiner sind, dann freut man sich über jeden Einzelnen. Und das meine ich wirklich so. Und es geht auch dem Apostel Paulus darum, wie er mehr als einmal betont, jeden Einzelnen in Christo vollkommen oder besser übersetzt erwachsen, gereift darzustellen. Weil der Günther Klein sonst ein sehr trauriges Gesicht macht, habe ich ihm ja für dieses Jahr noch einen weiteren Termin gegeben. Der fällt aber im August in die Ferienzeit und da bin ich gespannt, ob sie im großen Teil wieder alle da sind oder ob sie da gerade im Urlaub sind, da kann man nichts machen, oder ob es zu heiß ist oder ob es zu gewitterig ist, lassen wir uns überraschen. Ich habe Günther Klein gesagt, ob ich nächstes Jahr wieder im August komme, Fragezeichen, schauen wir mal, wie es dieses Jahr im August wird. Schauen wir uns das mal an. Also herzliche Einladung, wenn Sie nicht gerade verreist sind, auch im August wieder hier zu sein. Und ich darf noch mit einem einzigen Satz auf den Büchertisch hinweisen, wo also auch Sonderangebote sind und auch das Buch über die Psalmen, wo ich schon manches gute Echo gehört habe. Von einem Pfarrer kriegte ich einen ganz freudigen Brief. Dieses Buch wird mich auf Dauer begleiten. Ein gläubiger Pfarrer aus dem nördlichen Schwarzwald, aus Nagold, sogar ein Pfarrer Doktor. Dieses Buch wird mich auf Dauer begleiten und solche Gewissheiten. Vorher möchte ich zwei falsche Gewissheiten nennen, die wir nicht haben brauchen und haben sollen. Selbstgewissheit oder Sündlosigkeitsgewissheit. Selbstgewissheit. Die Menschen sind ja schon vom Typ her sehr verschieden. Es gibt Menschen, die sind von Natur sehr ängstlich. Und es gibt Menschen, die sind schon von Natur aus sehr ihrer Sache sicher. Man sieht es auch am Autofahren, wie jemand so daherfährt. Und man sieht es am ganzen Benehmen. Und wenn nun jemand ein Typ ist, der zur Selbstgewissheit neigt, auch ich schaffe das gut im Beruf und überall, das schaffe ich, wunderbar. Und dann besteht die Gefahr, dass man dieses angeborene Selbstvertrauen, sehr starkes Selbstvertrauen, auch aufs Geistliche überträgt. Auch ich schaffe das schon gut, doch, das mit der Bekehrung, das ging sehr gut und seitdem hat sich sehr gut weiterentwickelt. Doch, ich schaffe das schon. Vor der Gewissheit natürlich ist zu warnen, wir setzen unsere Gewissheit überhaupt nicht auf uns selber. Und noch verkehrter ist eine Sündlosigkeitsgewissheit. Da fuhr mich einmal ein lieber Bruder im Auto, der Pfingstbewegung nicht so sehr ferne stand, vor 30 Jahren oder mehr. Und er sagte abends, als er zur Versammlung fuhr und mich mitnahm im Auto, Halleluja, ich habe heute noch nicht gesündigt. Nein, so können wir nicht sagen. Nein, so dürfen wir nicht sagen. Nicht mal in Bezug auf einen einzigen Tag. Geschweige über Wochen oder Monate. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich das reine Herz. Jetzt ist Sünde nicht mehr da. Ein lieber Bruder, der auch schon heimgegangen ist, sagte mir mal in Langensteinbach, wenn ein sündiger Gedanke kommt, der hält sich bei mir nur 2 bis 3 Sekunden, dann wird er schon herausgetan. Ja, dann hat er wenigstens 2 bis 3 Sekunden schon wieder gesündigt. Also ihr Lieben, Vorsicht mit solchen Dingen. Nein, nein, so können wir nicht sagen. Und davor wird ja auch im 1. Johannesbrief 1 gewarnt, vor der doppelten Sünde, vor dem doppelten Fehler wird in 1. Johannesbrief Kapitel 1 gewarnt, a, zu sagen, wir haben keine Sünde, oder b, wir haben nicht gesündigt. Klingt sehr ähnlich und ist doch ein feiner Unterschied. 1. Johannes 1, Vers 8 und Vers 10, zu sagen, wir haben keine Sünde, also die Möglichkeit ist potenziell gar nicht gegeben. Oder, ich habe gesündigt, ich habe so und so lange nicht gesündigt. Ja, das glaube ich schon, wenn das jemand sagt, im Blick auf grobe Sünden, Halleluja, ich habe heute noch nicht gesündigt, dass wir nichts im Supermarkt haben mitgehen lassen, dass wir keinen Ehebruch und Mord heute begangen haben. Ich glaube jetzt schon, wenn du mir sagst, aber was ist dann mit den feinen Dingen, die in Sekunden, Bruchteilen durch die Fantasie oder die Gedankenwelt schießen? Was ist dann mit den kleinen Dingen? Und auch was jener Bruder sagte, das hält sich nur 2-3 Sekunden bei mir, ist ja schön, ist ja schon beträchtlicher Erfolg, aber mit Sündlosigkeit hat es nichts zu tun. Also keine falschen Gewissheiten. Und nun die 8 richtigen Gewissheiten. Ihr Lieben, das Thema, das will ich noch vorausschicken, ist nicht gedacht, damit wir in eine Grübelei hineinkommen. Bitte nicht. Dazu nehme ich das Thema nicht, dass wir nun nächtelang grübeln, also wie viel habe ich nun, habe ich dann alle 8 oder wo fehlt es noch, und meine Frau, Kinder, Bruder, Schwester in Christo hat ja 2 oder 5, nicht herumgrübeln und einander Etiketten aufkleben, dazu nicht. Entscheidend ist die erste, und aus der wachsen die anderen mehr oder weniger dann heraus. Entscheidend ist die erste. Ich fange beim Fundament an. Ja, lassen wir uns ruhig auch mal Fundamentalisten schimpfen. Besser fundamentalistisch als liberal. Heilsgewissheit, das ist Nummer 1. Heilsgewissheit. Die Gewissheit, die meine liebe Großmutter im Rheinland leider nicht hatte, seit Lebens nicht hatte. Sie ist in den 60er Jahren verstorben, ja schon vor ca. 30 Jahren. Heilsgewissheit hatte sie nicht. Eine fromme, gläubige Bauersfrau. Die Bibel lag auf dem Tisch, Andachten wurden gelesen, gebetet wurde. Aber sie pflegte dauernd zu sagen, bete für mich, dass ich nicht in die Hölle komme. Ich möchte doch nicht in die Hölle kommen. Und als ich alt genug war, es ihr zu sagen, das kann man aber wissen, liebe Oma, als ich so etwa 23 Jahre alt war, da war ihr Gedächtnis schon wie ein Sieb, da konnte sie das nicht mehr behalten. Der Herr ist ihr gnädig, da habe ich gar keine Sorge, aber es ist doch schade drum, wenn ein Mensch das ganze Leben lang mit einer inneren Angst herumläuft, die müsste nicht sein, stattdessen hohe Gewissheit. Bruder Karl Geier hat ein Buch geschrieben, Ich bin gewiss, der Weg zur Heilsgewissheit. Ich habe das, glaube ich, nicht auf dem Büchertisch mehr, leider. Die Lieben in Weidenau haben es vor einer Woche weggekauft. Die zweite, ich hatte, muss mal wieder in Heilbronn einkaufen gehen. Aber viele in unserer Mitte werden es wohl kennen oder zu Hause im Bücherschrank haben. Ich bin gewiss, der Weg zur Heilsgewissheit. Eine der besten Evangelisationsschriften in Deutschland, wenn nicht die beste, weil Bruder Geier es gegeben war, mit der Evangelisation die Grundlagen der Lehre zu verbinden. Und das ist ja sehr wichtig. Und das ist biblisch und das ist paulinisch. Nicht, dass man da strikt trennt. Der ist Evangelist. Also der tut nur rufen, rufen, rufen und vielleicht noch auf der Klaviatur des Gefühls spielen. Den Rest besorgt dann eine wimmernde Orgel im Hintergrund. Nein, nein, das ist zu wenig. Sondern mit Evangelisation sollte immer auch schon Grundlage der Lehre verbunden sein. Das ist jedenfalls biblische Evangelisation. Bei Paulus finden wir da keine Trennung. Paulus war Missionar, war Evangelist, aber er war natürlich auch Lehrer. Und so hat Bruder Geier in dem Buch Ich bin gewiss, der Weg zur Heilsgewissheit auch die Grundlagen erklärt. Was ist überhaupt Sünde? Was ist Rechtfertigung? Und so weiter und so weiter. Und da spielt eine Stelle eine große Rolle. Johannes 5, Vers 24. Die hat Bruder Geier gern benutzt. Johannes 5, Vers 24. Und die Stelle möchte ich jetzt auch einmal lesen. Wir sollten sie alle unserer geistlichen Hausapotheke einverleiben. Johannes 5, Vers 24. Für den Fall, dass es nötig wäre zu betonen, will ich betonen, die Stelle geht uns an. Die Stelle geht uns an. Schriftteilung ist etwas Gutes, aber ich habe den Eindruck gewonnen, auf der einen Seite gibt es Leute, die kennen überhaupt nicht Schriftteilung. Was ist denn das? Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die gehen zu weit in der Schriftteilung. Die machen da Striche mit dem Lineal. Aber bei Gott ist alles organisch, da gibt es Übergänge. Schriftteilung bedeutet, dass man die Adresse beachtet. Und sogar die Bergpredigt Jesu geht nicht an uns als Gemeinde primär. Wir können daraus lernen. Alles ist euer, sagt Paulus natürlich. Ich sage nicht, geht uns nichts an. Aber es geht nicht primär an die Gemeinde heute. Es ist noch auf Gesetzesboden. Gott hat verschiedene Haushaltungen, Gott hat verschiedene Ökonomien. Was Mose sagt, was Jesaja schreibt, das geht mal zunächst an Israel. Und wie in einer guten Ehe der Ehemann nicht die Briefe, die an die Frau adressiert sind, aufreißt. Mal gucken, was hat denn der meiner Frau geschrieben? Und umgekehrt, ist ja nicht gerade ein Kennzeichen einer guten Ehe, sondern da ist es bei uns so üblich, jedenfalls so vorbildlich sind wir Schuhmachers, dass der Mann die Briefe an ihn aufreißt und die Frau die an sie aufmacht. Es sei denn, einer von euch schreibt uns und wir wissen es sowieso an uns beide gemeint. Also so bitte auch in der Bibel. Da müssen wir schon mal hinschauen, wem ist denn das gesagt? Und da sehen wir dann Heilsökonomien. Das patriarchalische Zeitalter Abraham und die Erzväter, das mosaische Zeitalter des Gesetzes. Und dieses Gesetz ist uns nicht auferlegt, sagt Paulus, Gesetz und Beschneidung. Auch die Erdenzeit Jesu kann man verstehen als eine besondere Ökonomie. Besonders wie es die Synoptiker darstellen, Matthäus, Markus, Lukas. Johannes ist schon wieder was anderes. Und dann kommt die Zeit der Gemeinde und der besonders Lehrer der Gemeinde ist, ich nenne ihn mal den Klassenlehrer, das ist der Apostel Paulus, der gerade die für die Gemeinde besonders wichtige Lehre gibt. Ah, wir sind ja hier in der Pauluskirche, nebendran bin ich ja hier auf dem richtigen Pflaster. Und ich habe ja 35 Jahre in einem Verlag gearbeitet, der nicht Jeremia Verlag oder Matthäus Verlag hieß, sondern zufällig Paulus Verlag. Da war auch eine Pauluskirche gegenüber, in Stuttgart gibt es auch eine, wo hoffentlich kein Kabarett ist heute Abend. Und da gegenüber war der Paulus Verlag, bevor er 1972 nach Heilbronn gekommen ist. Aber Bruder Geier hat den Paulus Verlag genannt, nicht nur weil da die Pauluskirche und Paulusstraße und Paulus Apotheke war, sondern ich denke wegen der Botschaft. Und dann gibt es das Tausendjährige Reich als besonderes Zeitalter, also die Zeitalter unterscheiden. Aber ich sage manchmal nicht mit dem Lineal, nicht zu schematisch. Wenn wir nämlich zu schematisierend an Gottes Wort herangehen, der liebe, teure A.E. Knoch, den schätze ich auf der einen Seite. Und seine konkordante Wiedergabe schätze ich, besonders die Konkordanz. Aber in allem bin ich nicht seiner Meinung. Und wenn er da gesagt hat, der Plan Gottes, 5 Äonen, 12 Haushaltungen, dann mögen wir Menschen, wir haben das gerne so. Alles schön schematisch, Schema F, 5 Äonen, 12 Haushaltungen, Punkt, fertig. So haben wir es gerne, gerade wir Deutschen in unserer deutschen Gründlichkeit. Aber wenn wir Gottes Wort so ganz schematisch, schön im Griff haben, alles in einen Schubkasten, auf einmal stellen wir fest, stimmt ja hinten und vorne nicht. Es gibt ja viel mehr Äonen als 5, mindestens 5, ja. Aber noch wenn Johannes redet vom übernächsten Äon auf der neuen Erde, dann sagt er noch, die Knechte Gottes werden ihm dienen hinein in die Äonen der Äonen. Da gibt es wohl noch mehr. 7 oder 12 oder 49, was sagt Atomol? 49 oder 50 vielleicht. Keine endlose Kette. Also nicht zu schematisch. Und Pfarrer Böhmerle gefällt mir da sehr gut. In dem Artikel, das äonenmäßige Lesen der Bibel. Es gibt ja noch dieses Buch, Zeit- und Ewigkeitsfragen im Lichte der Bibel, wieder neu aufgelegt, AB, Buchhandlung des AB-Vereins, Karlsruhe Amalienstraße. Zeit- und Ewigkeitsfragen im Lichte der Bibel von Böhmerle, sehr preiswert. Und die Anschaffung dieses Buches lohnt allein wegen dem einen Artikel. Schade, dass ich es jetzt nicht dabei habe. Wenn ich gewusst habe, dass ich darauf zu sprechen komme, hätte ich mir welche besorgen können. Aber Sie können sich ja an Buchhandel wenden. Das anzuschaffen lohnt allein schon wegen dem einen Artikel, das äonenmäßige Lesen der Bibel. Da fragt auch Böhmerle, der ja in Langensteinbach wirkte Anfang des Jahrhunderts, bis er 1927 verstarb. wo gehört alles hin im Worte Gottes? Und dann sagt er aber sehr fein im Blick auf das Johannesevangelium, das ist zu Recht ein Einheits- und Vereinigungsevangelium. Ob Israel, ob Gemeinde, das Johannesevangelium, ich denke, das gilt auch für den ersten Johannesbrief, das sind vereinigende, übergeordnete Wahrheiten. Nicht, dass jemand meint, oh, Johannes, gilt mir das überhaupt? Das gilt doch wohl alles Israel. Gerade das Johannesevangelium, da klingen schon paulinische Töne an hinsichtlich des Universalen der Sendung Jesu und hinsichtlich der Innewohnung. Ich in ihnen, sie in mir, bleibet in mir und ich in euch. Dieses in, was dann ja auch Paulus so stark betont, finden wir gerade im Johannesevangelium. So, jetzt habe ich eine lange Erklärung gegeben, damit ich überhaupt jetzt mal guten Gewissens ein Wort aus Johannes lesen darf. Denn mir ist das leider schon an manchen Orten begegnet, dass mich nachher Brüder ängstlich fragen, gilt mir das überhaupt? Ihr Lieben, es gibt übergeordnete Wahrheiten, die sind über jede Schriftteilung erhaben. Wenn es heißt, Gott ist Licht, Gott ist Liebe, da brauche ich nicht zu fragen, bin ich Jude oder bin ich Heide, gilt mir das? Das gilt allgemein und grundsätzlich immer. Und solche allgemeingültigen Wahrheiten haben wir gerade im Johannesevangelium und im ersten Johannesbrief. So, zurück zu Johannes 5, 24. Bruder Karl Geier hat es mündlich und schriftlich oft verwendet. Jesus bekräftigt dieses Wort mit einem doppelten wahrlich, wahrlich, griechisch Amen, Amen. Und Amen kommt ja von dem hebräischen Emunah, Emunah, Festigkeit, Beständigkeit, Treue. Etwas, worauf man sich verlassen kann. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Herzlich gegrüßt. Sie wollten doch zur Bibelstunde kommen, oder?
Ja, ja.
Wollten Sie in das Kabarett in der Paulussaal? Nein, ja, hier sind Sie richtig. Hier ist nicht Kabarett, hier ist Bibelstunde heute Abend. Ja. Johannes 5, 24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Bruder Karl Geier hat es so gesagt, eine doppelte Bedingung und eine doppelte Verheißung. Wer diese doppelte Bedingung erfüllt, dem gilt dann auch die doppelte Verheißung. Und das scheint doch ganz einfach zu sein. Hören und glauben. Hören und glauben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Nicht, der bekommt es mal irgendwann, der hat es. Und kommt nicht ins Gericht. Der muss nicht wie meine liebe verstorbene Großmutter zeitlebens sagen, oh, bet für mich, dass ich nicht in die Hölle komme. Der weiß, ich komme nicht ins Gericht. Jedenfalls nicht in das Weltgericht, Feuersee oder wie wir es ausdrücken wollen. Die sogenannte Hölle. Dass auch die Gemeinde ihre Gerichte hat, ist ein anderes Thema, aber nie mit der Möglichkeit von Verdammnis. Zwei Bedingungen, zwei Verheißungen. Der hat ewiges Leben. Und ewiges Leben ist jedenfalls nach dem Sprachgebrauch des Johannes Leben Gottes. Im ersten Johannesbrief heißt es im vorletzten Vers, Jesus selber, der ist das ewige Leben. Ihn haben, sein Leben haben, Gottes Leben haben. Bei den Synoptikern ist das anders. Matthäus, Markus, Lukas, da kann der Begriff ewiges Leben auch die Bedeutung haben, Leben im kommenden Reichsäon. Aber bei Johannes läuft alles persönlich zu. Sein Leben, sein unzerstörbares Gottesleben, jetzt schon haben, in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohne. Und dann kommt man nicht ins Weltgericht. Auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden, sagt auch Paulus, 1. Korinther 11, 31. Und die Bedingungen? Hören, glauben. Wir hören heute und glauben wir auch, ich hoffe es. Natürlich ist ja nicht gemeint, mit den Ohren nur zu hören und mit dem Kopf nur zu glauben, sondern Herzenshören und Herzensglaube. Von Heinrich Langenberg gibt es das wertvolle Buch Das hörende Herz. Man hat es wieder neu aufgelegt im Ernst Franz Verlag. Das hörende Herz. Und Langenberg betont, gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, schweigendes Hören und hörendes Schweigen. können wir überhaupt noch richtig hören? Das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Junge Menschen, die jeden Tag stundenlang vor dem Fernseher sitzen, können die überhaupt noch richtig hören? Oder sind die inzwischen so manipuliert und so hektisch geworden, dass sie kaum mehr wissen, was Stille ist? Und wie finde ich Stille? Die laufen weg vor jeder Art von Stille. Also, Herzenshören und Herzensglaube. Herzensglaube, wie auch Paulus sagt, Römer 10, Vers 10, mit dem Herzen wird geglaubt. Vertrauen des Herzens. Ja sagen zu dem Gott, der in seiner Liebe um uns wirbt. Ja sagen, wie bei dem Standesamt, was ja heute längst nicht mehr alle machen. Ja sagen. Man könnte ja mal so Leute fragen, und viele sind ja hier, die haben mal Ja gesagt beim Standesamt. Jetzt frage, war das schwer oder war das leicht? Könnte man ja mal drüber nachdenken. Zwei Buchstaben ist doch nicht schwer. Das ist leichter als zwei Buchstaben zu sagen. Aber wiederum, es kostet mich mein Herz. Ich übernehme eine Verantwortung. Und weil das viele heute wissen und sich scheuen vor der Verantwortung, Angst haben vor sich selber, schaffe ich das in der heutigen Zeit überhaupt noch? Treue, bis dass der Tod euch scheidet, da bringen sie die zwei Buchstaben lieber nicht über die Lippen. Also so ganz leicht ist, scheint es auch wieder nicht zu sein. Und nun Gott gegenüber ein Ja, ist es leicht oder schwer? Ist doch leicht, nichts leichter als das. Und doch kostet es die ganze Person. Die ganze Person, die Aufrichtigkeit des Herzens muss dahinterstehen. So viel zum Thema Heilsgewissheit. Heilsgewissheit. Da kann man schnell dazu kommen, wenn man es denn aufrichtig meint, vor dem lebendigen Gott und Ja sagt zu dem Wort des Evangeliums und Ja sagt zu Jesus und Ja sagt zu dem Erlösungswerk, zu dem gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes, Herr Jesus, hier hast du mich, dein bin ich, dir will ich gehören. Wer es noch nicht getan hat, möge es doch heute tun, vor dem Einschlafen. Aber jetzt muss ich weitergehen. Zweitens, Gewissheit des Empfangs des Heiligen Geistes. Gewissheit des Empfangs des Heiligen Geistes. Ich will jetzt nicht fragen, wer hat den Heiligen Geist empfangen und wer nicht. Und die sollen mal aufstehen, will ich nicht machen. Aber wir können uns in der Stille schon fragen, habe ich den Heiligen Geist empfangen? Wie bekomme ich denn den? Ich hätte natürlich zu dem ersten Punkt, Heilsgewissheit, noch viel mehr Stellen nennen können. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9 und andere. Aber das will ich der Zeit halber nicht, ich will ja weiterkommen. Gewissheit des Empfangs des Heiligen Geistes. Und wenn ich jetzt lese Epheser 1, Vers 13, dann stellen wir eine auffallende Übereinstimmung fest. Epheser 1, Vers 13. Wie empfange ich den Heiligen Geist? Also was muss ich da alles machen? Wie lange muss ich singen? Immer schneller, immer schneller. Wie muss ich mein Gefühl hochpeitschen? Oder muss ich in eine Ekstase kommen? Muss ich einen Lichtschein sehen? Muss es mich elektrisch durchrieseln? Muss ich vielleicht sogar nach hinten umfallen und mich jemand auffangen? Da habe ich mal was gehört von einem Wahnsinn, einem Toronto-Segen. Und da haben mich wirkliche Brüder und Schwestern in Christo gefragt, an irgendeinem Ort, sagen Sie mal, ist das echt? Da sollen die Leute sich am Boden wälzen und weinen und Schreikrämpfe und hüpfen wie Kängurus und quaken wie Enten. Sagen Sie mal, ist das echt? Also da kam ich aber ins Staunen, wenn Gläubige mich fragen, ob das echt ist. Ist dann das vielleicht, zeigen Sie mir doch mal bitte die Stelle, wo vom Heiligen Geist die Rede ist, man hüpft wie ein Känguru, man fällt nach hinten und man quakt und man kriegt Wein- und Schreikrämpfe. Es gab schon ekstatische Erscheinungen, dass einer außer sich gerät. Ja, schon. Paulus war auch mal entrückt und entzückt in den dritten Himmel. Es gibt schon Ekstase im Sinne des Wortes, des griechischen Wortes Ekstasis, dass man ja direkt außer sich ist. Aber von solchen unangenehmen, unästhetischen, unwürdigen Erscheinungen. Das soll etwas mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Also ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, da muss ich nicht erst lange nachdenken. Denn der Heilige Geist ist auch ein Geist der Würde und der Zucht, freilich auch der Freude, auch mal der ekstatischen Freude meinetwegen. Da darf auch mal einer hüpfen. Oh, ich bin auch gehüpft. Oh, darf man das als Christ? mit über 60 Jahren in der Stube hochhüpfen. Ja, das ist mal 94 passiert und Sie werden mir es nicht übel nehmen. Da hat mich der Verleger Friedrich Hensler angerufen, dass er bereit ist, das Buch, die Psalmen, in seinem Verlag zu veröffentlichen, 1994. Ah, das war überhaupt nicht selbstverständlich. Er hat das Manuskript gesehen und sofort darauf eingegangen. Und er ist ein großer, bedeutender Verlag, dadurch erreiche ich mehr Leute, als wenn es nur im Paulusverlag oder sonst wo gekommen wäre. Und da bin ich mal gehüpft, richtig so rumgesprungen. Verträgt sich das mit dem Heiligen Geist? Ja. Aber Quaken wie Frösche und wie Enten und wie Kängurus hüpfen und weinen und Schreikrämpfe, also da müssen wir doch nicht lange überlegen. Das ist doch für einen Geistesmenschen selbstverständlich, dass es eine ganz traurige Verirrung ist. Wie empfange ich den Heiligen Geist? Epheser 1, Vers 13. Und da begegnen uns die gleichen zwei Stücke wie bei Punkt Nummer 1, Hören und Glauben. Durch Hören und Glauben empfange ich ewiges Leben, Leben Gottes, und komme nicht ins Gericht. Und durch Hören und Glauben empfange ich den Heiligen Geist, Epheser 1, 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und geglaubt habt, gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das Wort Versiegelung betont noch besonders, dass es sich hier ja um eine Eigentumserklärung des lebendigen Gottes und um eine Wertmarkierung. Versiegelung hat verschiedene Bedeutungen. Bruder Heller hat mal einen Artikel geschrieben in Gnade und Herrlichkeit über die Bedeutungen von Versiegelung. Kam mal vor etlichen Jahren. Versiegelt. Der Empfang des Heiligen Geistes kann unter verschiedenen Worten und Bildern dargestellt werden als empfangen. Oder ihr seid mit dem Geist getauft worden oder getränkt worden oder versiegelt worden. Da gibt es verschiedene Worte. Die Hauptsache ist, dass er in unser Leben hineinkommt durch Hören und Glauben. Aber nun ist etwas seltsam in Epheser 1. Epheser 1, Vers 13 sagt Paulus also diesen Epheser Christen, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, ihr seid versiegelt worden. Und vier Verse später bittet er, dass sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Eigenartig. Epheser 1, Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Sophia und der Apokalypsis, der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Also hatten die nun den Heiligen Geist oder hatten sie ihn nicht? Nach Vers 13 hatten sie ihn. Nach Vers 17 betet Paulus erst noch darum. Die Bibel ist doch voller Widersprüche, oder? Aber nun wissen wir ja sicher auch von unserem lieben Bruder Arthur Muhl etwas von dem siebenfachen Heiligen Geist. Lieblingsstelle von Arthur Muhl, inzwischen auch von mir, ist Jesaja 11, Vers 2. Jesaja 11, Vers 2, der siebenfache Heilige Geist, darstellbar am siebenflammigen Leuchter in der Mitte. Ein einziger Arm für sich allein und das entspricht in Jesaja 11, Vers 2, dem ersten Stück, der Geist des Herrn. Der Geist Jahwes, Jehovas, des Unwandelbaren, des ewig Seienden. Und dann kommt 2 und 3, 4 und 5, 6 und 7, wie ein gebogener doppelter Leuchterarm mit zwei Flammen. Und so ist 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 miteinander verbunden. Jesaja 11, 2, der Geist, der auf Jesus ruhte, das sagt diese Verheißung, dass der Geist auf dem Messias ruhen wird. Also der Geist Jahwes und dann der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dieses und ist sehr wichtig, drückt eine Verbindung aus. Und Bruder Muhl konnte das ja sehr schön klar machen, auch an Skizzen. Bei mir werden Sie nie eine Skizze sehen. Die Arbeit, die spare ich mir und Ihnen. Warum? Weil ich nicht zeichnen kann. Und deshalb gibt es auch nie Skizzen. Außer in Urknall und Schöpfergott, da habe ich dann noch meine Enkel gesagt, könnt ihr mir mal einen Kreis zeichnen. Ich bringe nicht mal einen richtigen Kreis zustande. Also helft mir mal. Also ohne Skizzen. Aber wir können ja unsere Fantasie mal ins Spiel bringen und können uns einen siebenflammigen Leuchter vorstellen. Eins in der Mitte, zwei und drei, vier und fünf, sechs und sieben. Bruder Muhl sagte, auf der einen Seite haben wir die Theorie und auf der anderen Seite haben wir die Praxis. Geist der Weisheit und des Verstandes. Was nützt mich ein Kopf voll Weisheit? Könnte man jemand sagen, der gerade sein Universitätsstudium abgeschlossen hat als Mediziner oder Theologe, was nützt mich ein Kopf voll Weisheit, voll von Weisheit? Und jetzt brauche ich Verstand, um mit dieser Weisheit umzugehen. Und dann der Geist des Rates und der Kraft. Was nützt mich ein guter Rat ohne Kraft, wenn da ein altes Mütterchen irgendwo vor dem Hauptbahnhof einer Großstadt steht mit zwei schweren Koffern? Sagen Sie mal, wie komme ich hin in die und die Straße? Ja, da gehen Sie da links und dann wieder rechts und dann eine halbe Stunde sind Sie da. Und da hat sie zwei schwere Koffer, wie komme ich denn da hin? Da fehlt die Kraft. Rat ohne Kraft wäre auch nichts. Und für unsere Kreise, die Wert legen auf Erkenntnis, und das ist ja auch wichtig, darauf Wert zu legen, da ist dann das 6. und 7. sehr wichtig, Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jawohl, Furcht, nicht Angst vor der Hölle, aber Ehrfurcht, dass wir ehrfurchtsvoll miteinander umgehen, ehrfurchtsvoll mit den Geheimnissen Gottes. Gehen wir nicht manchmal schlagwortartig mit großartigen Geheimnissen Gottes um? Das macht mich gelegentlich sehr traurig. Furcht des Herrn gehört zur Erkenntnis. Also ein siebenfacher Heiliger Geist, und jetzt klärt sich das auch, weshalb der Paulus einerseits den Ephesern sagt, ihr habt den Heiligen Geist, und dann ihnen sagt, ich bitte, dass ihr nun auch den Geist der Weisheit und des Verstandes oder der Offenbarung empfangt. Das entspricht etwa dem zweiten und dritten von Jesaja 11,2. Also, sie haben den Heiligen Geist empfangen, Epheser 1,13, durch Hören und Glauben, aber es brannte noch nicht alle sieben Flammen des Leuchters. Sie waren noch nicht voll Geistes. Und so möchte ich das einmal so bezeichnen, sie haben eine Grundausstattung empfangen. Ich denke, ich sage nichts Falsches. Durch Hören und Glauben empfangen wir den Heiligen Geist, aber sind noch nicht voll Geistes. Aber eine Grundausstattung haben wir. Wir können durch den Heiligen Geist sagen, Herr Jesus, das kann man nicht ohne Heiligen Geist sagen. 1. Korinther 12, Vers 3. Plappern ganz jeder. Aber sogar dann, wenn es Nachteile bringt. Wenn die römischen Kriegsknechte da standen und jemand sagten in der verfolgten Urgemeinde, jetzt sag dich mal los von Jesus. Du brauchst ja nur sagen, Fluch über Jesus, dann geht dir's gut. Du kannst Karriere machen im römischen Weltreich, aber wehe, du bleibst bei diesem Jesus. Dann geht's dir schlecht, kommst ins Gefängnis. Und dann zu sagen, mein Herr ist Jesus, das kann man aber wirklich nur im Heiligen Geist. Grundausstattung durch Hören und Glauben, und dann gibt es ein weiteres Wachstum hinein in die ganze Fülle. Ich betone nochmal, ich sage das jetzt nicht, dass wir an so Grübeln fangen, oh, wie weit bin ich jetzt, bis 3 oder 5 oder 6 untereinander etikettieren und klassifizieren, der hat nur Nummer 1, der hat 3, der hat 5, so bitte nicht. Aber wenn wir Ja sagen können zu Punkt Nummer 1, dann können wir auch Ja sagen zu Punkt Nummer 2. Durch Hören und Glauben haben wir den Heiligen Geist empfangen, in der Grundausstattung wenigstens mal, und nun gilt es durch Glauben, Liebe, Gehorsam, weiter in die Fülle hineinzuwachsen. Drittens, ich muss ja weiterkommen, Auserwählungsgewissheit. Auserwählungsgewissheit. Die Deutschen sind berühmt dafür, oder waren es, die deutschen Theologen, dass sie sehr gründlich arbeiten. Wie hat Corrie ten Boom gesagt, nirgendwo wird so gut gepredigt wie in Deutschland, so gründlich theologisch ausgearbeitet und nirgendwo so kraftlos, sagte Corrie ten Boom. Nirgendwo so gründlich theologisch ausgearbeitet. Also ob das heute noch so stimmt, weiß ich nicht. Heute bei den kurzen 10-Minuten-Predigten, ob man da noch sagen kann, gründlich ausgearbeitet, da mache ich inzwischen auch ein Fragezeichen. Und nirgendwo so kraftlos. Oh, das saß aber von der Corrie ten Boom. Ja, wir, gerade die Europäer, im Gegensatz zu den Amerikanern, sie neigen zu tiefem Denken und Grübeln. Die Amerikaner kommen da etwas leichter daher, in der Literatur und in der Theologie ist mir das schon aufgefallen. Die Europäer und die Deutschen, das sind sehr tiefe Denker, hat ja auch sein Gutes. Aber dann machen wir auch schnell ein Problem, das Problem der Auserwählung. Da ein Problem, Und wenn ich dann schaue, wie Paulus mit den Dingen umgeht, der problematisiert da gar nicht darum, sondern der sagt einfach den Ephesern und den Thessalonichern, ihr seid auserwählt oder wir sind auserwählt. Epheser 1, Vers 4 und 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Jedes Mal 1, Vers 4. Kann man sich gut merken. Epheser 1, Vers 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Woher weißt du das denn, Paulus? Hast doch keine Liste gesehen. Woher kann man das denn wissen? 1. Thessalonicher 1, Vers 4 gibt uns da eine Antwort. Auch da ohne Problematiererei und Grübeln. Also ein Teil von euch könnte vielleicht doch auf der Liste gestanden haben, konnte auserwählt sein. Er sagt einfach auch diesen jungen Thessalonicher Christen, die erst ein paar Monate lang gläubig waren, als sie der erste Brief des Paulus erreichte, so ums Jahr 49, 50 nach Christus. Ich bin gerade dabei, mich mit paulinischer Chronologie ein bisschen zu beschäftigen und mit seinen Briefen. 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Und hier sagt er auch, woran man das denn wissen kann. Kann ich das sagen? Ich weiß von allen, die hier sind, dass sie auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. Das kann ich doch nicht sagen. Einfach deshalb, weil ich sie zu wenig kenne. Von Günter Klein weiß ich hundertprozentig, von Bruder Breisacher und noch ein paar, die ich gut kenne. Aber ich kann es ja nicht von Leuten sagen, die ich nicht gut kenne. Ja, woran kann man das denn merken? Wie lange muss einer beim Herrn sein? Genügt es, wenn einer 9 Monate dem Herrn treu geblieben ist? Oder woran, wenn er mal Zeugnis gibt irgendwo? Also was zählt denn Paulus hier als Kennzeichen auf? In 1. Thessalonicher 1, Vers 4 und ab Vers 5 begründet er das dann. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und in Heiligem Geist und in großer Gewissheit. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Aha. Also das Wort ist eingedrungen und wurde aufgenommen mit Kraft und mit großer Gewissheit und wirklichem echten Wirken des Geistes. Und dann sind sie Nachahmer des Apostels und Nachahmer Gottes geworden und Vorbilder für andere. Vorbilder für andere, obwohl jung im Glauben. Und dann haben sie das Wort in Drangsal aufgenommen. In Drangsal, also es keine Vorteile, sondern Nachteile brachte. In Drangsal, in Trübsal, Verfolgung und dabei sich noch gefreut. Also wenn solche Kennzeichen da sind, da sieht man auserwählt vor Grundlegung der Welt. In Kraft und Gewissheit kam das Wort. Sie haben sich gefreut, sogar noch als es Nachteile brachte, wurden Nachahmer und Vorbilder wieder für andere. Also das sind so Kennzeichen, da kann Paulus sagen, ich weiß um eure Auserwählung. Prüfen wir uns mal, aber bitte nicht grübeln, nicht grübeln. Wenn Nummer 1 und 2 klar ist, dann dürfte das auch klar sein. Viertens, Bewahrungsgewissheit. Bewahrungsgewissheit. 2. Timotheus 1, Vers 12. 2. Timotheus 1, Vers 12, eine weniger bekannte Stelle. Es gäbe sicher noch andere Stellen zu nennen. Gott ist auch ein Gott, der uns bewahrt und auch das bewahrt, was wir ihm anvertrauen, übergeben, überlassen, dass er es in seine Hände nimmt. 2. Thessalonicher 1, Vers 2. Timotheus 1, Vers 12. Um dieser Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein Anvertrautes bis auf jenen Tag zu bewahren. Mein Anvertrautes bis auf jenen Tag zu bewahren. Was vertrauen wir ihm denn an? Uns selber? Andere Menschen? Irgendein Werk, das wir vielleicht tun? Mein Anvertrautes zu bewahren. Und seltsamerweise heißt es 2 Verse später, im 14. Vers, bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du, Timotheus, bewahre. vorher heißt es, er ist mächtig zu bewahren. Da könnte man fragen, ist die Bibel nicht wieder voller Widersprüche? Also wer macht's nun? Macht es Gott oder mache es ich mit der Bewahrung? Bruder Heller würde sagen, Bipolarität. Oder mir fällt noch ein anderes theologisches Fremdwort ein, Synergismus, Zusammenwirken zwischen Gott und Mensch. Das nennen Theologen Synergismus, Zusammenarbeit. Bipolarität, die Sache hat zwei Pole, göttlich, menschlich. Eine Schau von unten und eine Schau von oben. Bipolarität. Es gibt von vielen, vielen biblischen Wahrheiten eine Schau von oben, eine Schau von unten, eine göttliche Seite und eine menschliche. Das Entscheidende bei der Bewahrung macht er. Und ich bin diese Tage auf ein anderes wunderbares Bewahrungswort gestoßen. Das kennen wir sicher alle. Es wird ja auch als Segenswort benutzt. 1. Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und die Seele und der Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ich bin da lange hängen geblieben. Ich bin mit der Übersetzung nicht ganz einig. Ich neige eher zu Menge. Menge hat übersetzt, ist Seele, Leib, Gesamtpersönlichkeit bewahrt geblieben sein an jenem Tage. Denn unsträflich bewahrt bei der Ankunft, das verstehe ich nicht. Das würde ja so klingen, als müsste mich der Herr vor sich selber bewahren, wenn er wiederkommt, dass mir kein Schaden widerfährt bei seiner Ankunft. Luther hat übersetzt, bewahrt werden für seine Ankunft. Das ist auch eine Möglichkeit, für seine Ankunft bewahrt werden. Oder eben Menge bewahrt geblieben sein, dass wir ganz, Langenberg sagt, das ist die einzige Stelle, wo der Mensch trichotomisch, ja, ich denke, ich drücke mich richtig aus, trichotomisch, ich habe es im Duden nachgeschlagen, stimmt, trichotomisch dargestellt wird, dreigeteilt, Geist, Seele, Leib. Meistens in der Schrift wird er zweigeteilt dargestellt, aber nicht dreigeteilt, hier haben wir alle drei Teile. Geist, Seele, Leib, die natürlich zusammengehören, die natürlich aufeinander einwirken. Und ich musste und habe da auch etwas zu Papier gebracht. Ich will über die Paulusbotschaft einmal schreiben, ab Herbst dieses Jahres in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit, die Sie gerne abonnieren dürfen beim Paulus Verlag Heilbronn. Das geht dann, so Gott will, über Jahre, so der Herr mir die Kraft gibt und noch verzieht. Mit dem Galaterbrief bin ich schon fertig und mit dem Leben des Paulus bin ich schon fertig. Und nun bin ich beim Thessalonicher Brief. Und da geht es also darum, auch um die Heiligung und Hoffnung, Zusammenhang von Heiligung und Hoffnung. Und ich musste denken, wie viel Arbeit hat da der Heilige Geist, bis er uns hindurch bewahrt, unseren Geist hindurch bewahrt, unsere Seele mit ihren Schwankungen und Emotionen, unseren Leib, der auch Werkzeug der Sünde ist, aber doch auch Tempel des Heiligen Geistes, beides. Und der soll hindurch bewahrt und tadelig, und dann kann er ja sein, er wird alt und stirbt, und dann steht er wieder auf. Also das sind großartige Gedanken des Paulus. Wir mögen durch alles hindurch, durch Krisen und Kämpfe, durch Sünden und Vergebung, durch Tod und durch Auferstehung hindurch, an jenem Tage bei der Parousie unseres Herrn Jesus Christus tadellos, untadelig, aber auch in der Ganzheit bewahrt geblieben sein. Das ist ein ungeheures Ziel, das Paulus hier ins Auge fasst. Bewahrt geblieben sein, untadelig. Ich denke, das ist nur möglich, wenn zur Bewahrung noch etwas anderes dazukommt, Zurechtbringung, Zurechtbringung. Und unser Gott ist ja ein Gott, der zurechtbringt. Und Gott sei Dank steht dahinter, treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Gehen wir weiter. 5. Entrückungsgewissheit. Und jetzt bleiben wir gerade mal beim 1. Thessalonicher Brief stehen. Entrückungsgewissheit. Gott hatte so gnädig gefügt, als ich meine erste Bibelstunde zu halten hatte in Oberhessen, in der Heimat meiner Frau. Oberhessische Bauersfrauen und Männer saßen da um einen Tisch herum Und da hatte so ein Bruder gesagt, du hältst heute Abend die Stunde. Du liest ja sogar schon das Neue Testament Griechisch, also bitte keine Ausrede, du hältst heute Abend die Stunde. So. Und da hat es der Herr geschenkt, dass ich ausgerechnet gesprochen habe und die oberhessischen Bauersfrauen und andere Frauen und Männer haben gut zugehört, dass ich ausgerechnet gesprochen habe über Entrückung der Gemeinde, die Toten in Christus, die werden zuerst auferstehen. Ich will damit nur sagen, der Herr hat es gnädig so geführt, dass ich von Anfang an mit dem prophetischen Wort verbunden war. Dass ich mit dem prophetischen Wort eng verbunden war. Vorher, als ich in Karlsruhe wohnte, 3 Jahre, als junger Mann, von 1947 bis 50, da hätte mich niemand dazu gekriegt, dass ich den Mund aufmachte im Kreise der Brüder, bei so vollmächtigen Brüdern, Karl Geier, Adolf Heller, die wohnten beide damals in Karlsruhe und da saßen so ein paar junge Männer da in der Brüderstunde Samstagabends, einer Heinz Schumacher, gerade aus der Gefangenschaft gekommen, 19 Jahre, 20 und noch so ein anderer Junge, Hartmut Meyer hieß der, der hat aber immerhin später ein Bibelheim gegründet, Bibelkonferenzstätte Langensteinbacher Höhe. Und so ein paar junge Männer und ältere Brüder, da habe ich doch kein Wort gesagt. Aber bei den oberhessischen Bauersfrauen, da ging das schon besser. Und da war es also durch eine gnädige Führung, ich hätte es ja gerne mal auf Kassette hören, aber da haben die noch keinen Wert gelegt, Kassette gab es auch noch gar nicht, was der junge Bruder da so herausgebracht hat. Jedenfalls, das hat mir Gott damals schon aufs Herz gelegt, erste Bibelstunde war die Entrückung. Ist doch schön, wenn man so früh mit dem prophetischen Wort in Verbindung gebracht wird. Entrückungsgewissheit, auch kein Thema zum Grübeln. Sie kennen sicher den Text, ich brauche es wohl kaum lesen. Aber ich will doch lesen 1. Thessalonicher 4 von Vers 15 bis 17. Dieses sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Paulus hat Spezialoffenbarungen des erhöhten Christus empfangen, Worte, die wir vorher in der Bibel noch nicht finden. Die hat ihm der Christus in fortlaufenden Offenbarungen geschenkt. Ich habe es vom Herrn empfangen, ich habe es vom Herrn empfangen, betont er immer wieder. Ich habe es nicht von den Zwölfen gelernt. Ich bin nicht nach Jerusalem gefahren, um den Petrus zu bitten. Petrus, ich bin ja schon theologisch bewandert, aber was mir noch fehlt, das ist der letzte Schliff in puncto jesuanischer Theologie. Ich will doch jetzt nach Damaskus nicht mehr so reden wie vorher, sondern wie predigt man denn Jesus? Petrus, kannst du mir da mal, sagt der Petrus, nimmst mal ein Semester Theologie bei mir. Nein, er hat nicht bei den Zwölfen studiert und im Galaterbrief, da sagt er ganz penibel, wie oft er und wann er in Jerusalem war und das erste Mal waren es gerade 15 Tage, also kein Semester Theologie bei Jakobus und Petrus, sondern ich habe es nicht von den Zwölfen, ich habe es vom Herrn. Betont er da sehr stark, nicht aus Stolz, sondern um eine gewisse innere Unabhängigkeit zu demonstrieren und Eigenständigkeit, weil der Herr es so gefügt hat, nicht um sich wichtig zu machen. Also auch hier die Entrückung war ein Wort des Herrn speziell an Paulus, das finden Sie vorher in der Bibel noch nicht, weder beim Matthäus noch Markus noch Lukas noch Johannes finden wir das, noch Apostelgeschichte. Sondergut des Paulus. Das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Da schreien ja manche, Paulus, du hast dich geirrt, Irrtum des Paulus, Naherwartung hat sich nicht erfüllt. Parosie, Verzögerungen, was es da alles für Fremdworte dafür gibt. Paulus, du hast dich geirrt, aber ich habe jetzt gelesen, was der liebe Professor Ernst Ferdinand Ströter, mein lieber theologischer Lehrer, durch seine Bücher und Schriften habe ich viel, viel bei ihm gelernt. Ernst Ferdinand Ströter, 1846 bis 1922, Wuppertal geboren, Zürich verstorben, da habe ich viel gelernt. Bei Ströter und bei Wuppertaler Studienbibel, Werner de Boer, ist auch recht gut. Und bei Heinrich Langenberg und die Brüder sagen, es ist doch selbstverständlich, wenn die Thessalonicher den Paulus fragten, Paulus, wie ist das, wenn der Herr wiederkommt? Hier in der Gemeinde hat es Todesfälle gegeben. Was ist jetzt mit denen? Sind die jetzt verkürzt? Und dann gibt er ihnen eine Antwort in diesem Brief. Und dann ist es doch ganz normal, dass er sagt, also wir Lebenden, bei uns wird es so und so gehen. Und die Entschlafenen, da wird es so und so gehen. Wir Lebenden. da ist doch klar, dass er sich, solange er lebt, mit eingruppiert in den Kreis der Lebenden und sagt, wir Lebenden, Übrigbleibenden, da ist es so und so. Wir haben keinen Vorteil und die Entschlafenen haben keinen Nachteil. Der Herr selbst wird kommen beim Befehlsruf. Das kann gemeint sein als Befehlsruf des Vaters an den Sohn, wie im Alten Testament dem Mose gesagt wurde, Mose, geh, steige herab. Oder aber als Befehlsruf Jesu an die Toten, wie er mal den Lazarus gerufen hat, Lazarus, komm herauf. So hatte ich es eigentlich immer aufgefasst. Stimme eines Erzengels und Posaune Gottes. Der Erzengel ist nicht dazu da, uns zu rufen, sondern der Herr selber ruft die Seinen. Der Herr selbst, der Herr selbst, der Herr selbst. Das ist so wunderbar in 1. Thessalonicher 4,16 bei dem Wiederkommen und auch in 1. Thessalonicher 5,23 bei der Heiligung. Er selbst übernimmt die Heiligung. Er selbst holt uns ab. Der Erzengel, den habe ich einmal, als ich noch jünger war an Jahren und ein bisschen vorwitzig, da habe ich in einem Artikel den Erzengel Transportführer genannt. Ja, ich denke noch heute, das könnte doch so sein, Transportführer. Denn da gibt es ja viel Arbeit, wenn überall um den Erden rundherum die Gläubigen dem Herrn entgegen entrückt werden sollen in Wolken und sie sollen ja irgendwie gleichzeitig und gesammelt bei ihm ankommen in seinem Lichte in der Luft. Bei den einen, da ist Nacht, bei den anderen, da ist Tag. Die einen sitzen beim Kaffee, die anderen sitzen vom Fernseher. Und die machen das und die machen jenes. Und der sündigt gerade und schreit seine Frau an und der macht gerade das. Oh, 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 wird da auch entrückt. Ihr Lieben, jetzt wird es aber brenzlig. Bruder Heller, der sprach so fein von Holzspänen und Nägelspänen. Er brauchte das Bild von einem Schuhmacher, einem richtigen mit Haar in der Mitte, einem Schuster. Und wie man da so früher in alter Zeit den Schustertisch aufgeräumt hat abends. Heute macht man das ja wahrscheinlich anders. Aber vor Jahrzehnten war das vielleicht so. Der Chef sagte zum Lehrling, am Abend räum mal noch auf da, sortier mal da Holz- und Eisenspäne. Da setzt er sich nicht eine halbe Stunde hin und sortiert Spänchen für Spänchen, sondern das geht einfacher. Man fährt mit dem Magneten drüber, Eisen fliegt hoch, Holz bleibt liegen. Holz, ein Bild für natürliches Wesen. Wirklich ein feines Bild. Eisen ist in dem Fall ein Bild für Menschen, die den Heiligen Geist wenigstens als Grundausstattung empfangen haben. Epheser 1,13. Die Heilsgewissheit haben, ewiges Leben, durch Hören und Glauben. Die werden ihm entgegen entrückt. Und da muss man nicht, wie es mal ein frommes Traktat gegeben hat, das ich mal vor 30 oder wie viel Jahren in Händen hatte, das von irgendeiner Richtung von Gläubigen geschrieben worden war, 10 Vorbedingungen für die Entrückung, A, B, C, D, das und das und das musst du tun, auch Spende für ein christliches Werk war, glaube ich, dabei, und das und das und das musst du lassen. Nein, nicht 10 Punkte, nicht irgendeine bestimmte Stufe, sondern ich muss dem Herrn gehören, sein verbindliches Eigentum sein, ich muss verbindlich Ja gesagt haben, sodass die Gewissheit Nummer 1 und zwei schon mal stimmen. Hören und glauben, verbindlich sein Eigen. Und dann hat der Bruder Heller gern folgende Frage noch gestellt. Also ihr Lieben, da könnte es ja nun sein, Holz- und Eisenspäne. Ich komme nochmal auf das Bild zurück. Da liegt ein Eisennagel. Ist aber schon angerostet. Sieht nicht mehr gut aus. Ist schon angerostet. Fliegt er auch hoch? Wird er auch vom Herrn mitgenommen. Es ist einer wirklich ein Kind Gottes, aber er hat sich gerade zu etwas hinreißen lassen mit seiner Frau oder dem Mann. Nicht gerade sehr nett zu reden, also dass er sich entschuldigen muss. Gibt es noch Zeit für die Entschuldigung oder heißt es, du bleibst zurück? Also auch der rostige Eisennagel ist Eisennagel. Und der Bruder Heller sagte dann, nun könnte es ja sein bei den Holzspänen, den könnte man ja ganz schön polieren, ganz fein sieht er aus. Fliegt er dann hoch? Nein, er bleibt trotzdem liegen. Auch ein fornierter Mensch, der so aussieht wie ein Christ, aber nicht echt einer ist, der kommt nicht mit, der kommt nicht mit. Gott sei Dank ist es nicht unsere Aufgabe, bei der Entrückung die Einzelnen zu sortieren, sondern das macht der Herr. Und dann wird es ganz einfach gehen. Eisen fliegt hoch, Holz bleibt liegen. Entrückungsgewissheit. Wenn wir dem Herrn verbindlich gehören, dürfen wir auch diese Gewissheit haben und müssen da überhaupt nicht grübeln. sechstens Kronengewissheit. Nun gibt es aber auch Gewissheiten, die kann man nicht so leicht haben. Kronengewissheit. Das finden wir am Ende des Lebens des Paulus. Statt Krone wird auch übersetzt Siegeskranz. 2. Timotheus 4, Vers 8. Da können wir noch nicht alle sagen, ja, natürlich habe ich. 2. Timotheus 4, Vers 8. 7 und 8 will ich lesen. In diesem letzten Brief, geschrieben vor Anbruch des letzten Winters, und am Ende des Winters ist er dann wohl 64 unter Nero enthauptet worden, wie man annimmt. Herbst 63 wahrscheinlich. Letzter Brief des Paulus. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz oder die Krone der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Da könnte ich jetzt noch Parallelstellen nennen aus Philipper 3 und aus 1. Korinther 9, wo Paulus vom Rennen und Jagen spricht, nach einem Siegeskranz oder nach der Krone. Und ich möchte sehr bitten, zu unterscheiden, wo haben wir zu rennen und zu jagen und wo haben wir überhaupt nicht zu rennen und zu jagen. Philipper 3 wäre ein Thema für sich, das kann ich nicht so mit einem einzigen Satz abhandeln, aber ich möchte noch lesen 1. Korinther 9, 24, 25. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft, sodass er ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz oder Krone empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Paulus will einen Preis bekommen, wie ein Läufer in der Arena. Oder eine Krone mit Christus herrschen. Und Bruder Geier sagte, Bürger im Gottesreich wird man durch Geburt, aber Herrscher mit Christus nur nach entsprechender Bewährung. Wo sollen wir laufen und wo sollen wir gar nicht laufen? Bitte nichts durcheinander bringen. Bei Punkt Nummer 1 zum Beispiel, Heilsgewissheit, da müssen wir eben nicht ein Leben lang jagen und rennen und laufen, dass wir es erreichen, sondern das darf ich in tiefem Frieden wissen, das habe ich. Johannes 5, Vers 24, stimmt bei mir, das habe ich. Und Epheser 1, Vers 13, die Grundausstattung mit dem Heiligen Geiste, das ist einfach da, das nimmt mir keiner mehr weg. Also nicht grübeln, gewiss sein. Der Watschmané hat ja einmal ein Buch über den Epheserbrief geschrieben mit dem Titel Sitze, stehe, wandle. Sitze, sitze ganz ruhig. Es gibt Dinge, die nehme ich in tiefem Frieden und sage, Dankeschön, Herr, und brauche nicht rennen und jagen. Sitze erstmal und dann stehe und dann wandle. So ist die Reihenfolge im Epheserbrief. Nicht an der falschen Stelle laufen. Es gibt aber auch Dinge, wo wir laufen dürfen, jagen. Denn es ist schon ein Unterschied zwischen solchen, die einen Siegeskranz bekommen oder ihn nicht bekommen, Krone, Herrschaft. Ich darf da mal an ein anderes Jesuswort erinnern, wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu, der wird einmal über viel gesetzt, im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Es kommt schon an auf die Treue im Kleinen und davon hängt es ab, in welchem Maße wir mit ihm herrschen und richten und alles ererben dürfen. Das ist schon verschieden. Also der Herr möge schenken, dass wir am Ende des Laufes auch mal so sprechen dürfen wie der Paulus, noch aber sind wir im Laufen und ich würde nichts wagen zu sagen, ich hab's, alles in Ordnung. Es gibt also auch Gewissheiten, die kommen erst später dran. Die sind nicht so ohne weiteres zu bekommen in jungen Jahren. Aber ich möchte auch sagen, was Bruder Streuter mal schreibt, Reife ist keine Sache der Jahre. Manche sind jung im Glauben und schnell gereift. Andere sind nach 40 Jahren noch nicht gereift in Christus, sondern noch kleine Babys und streiten dauernd herum. Also das ist keine Sache des Alters, wie reif man in Christus ist. Und die schnellste Reife geschieht durch Leiden, hat Dr. Paul Müller geschrieben. Da können manche ein paar Monate im Glauben sein und schon sehr geistlich gereift. Vielleicht nicht gerade hier im Wohlstandswesten, aber da, wo sie unterdrückt und verfolgt werden. Siebtens und achtens noch schnell. obwohl Punkt 7 eigentlich wert wäre, länger dabei stehen zu bleiben. Gewissheit über Gottes Wesen. Und eigentlich sind es drei Gewissheiten, A, B und C. Gewissheit über Gottes Wesen. Was ist das eigentlich, ein Gott, mit dem wir es zu tun haben? Wie ist sein Wesen? Für die Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit habe ich einen kleinen Artikel geschrieben, drei Karikaturen von Gott. Drei Karikaturen von Gott. Missverstandene Liebe, missverstandenes Gericht, missverstandene Heiligung. Missverstandene Liebe, der sogenannte Liebe Gott. Missverstandenes Gericht, der endlos Quälende. Missverstandene Heiligung, der Gott, der einem nichts Gutes gönnt. Es gibt sehr viel Zerrbilder von Gott. Da steht also, so Gott will, im nächsten Heft von Gnade und Herrlichkeit, Nummer 3, 95. Drei Zerrbilder von Gott. Wie ist Gott wirklich? Schon im Alten Testament wird gesagt, Chesed ve'emunah, Güte und Treue kennzeichnen sein Wesen. Güte und Treue. Steht in manchen Psalmen, steht auch 2. Mose 34, 6, bei der Grundoffenbarung Jahwes vor Mose. 2. Mose 34, 6. Chesed, Güte, Gnade, Liebe und Emet oder Emunah ist verwandt. Wahrheit, Treue, Festigkeit, Beständigkeit. Gott ist zutiefst Güte, Freundlichkeit. Chesed bedeutet die Güte, die Gnade, die Gunst, die Huld. Aber jüdische Übersetzer sagen auch Liebe. Chesed, die Liebe. Gott ist zutiefst Liebe. Aber was ist schon Liebe wert ohne Treue? Deshalb gesellt sich zu der Chesed Gottes die Emunah, zu der Liebe die beständige Treue. Eine Liebe, auf die wir uns verlassen können. Gott ist Liebe, 1. Johannes 4,8. Liebe und Treue, also Gewissheit über Gottes Wesen, eine ganz wichtige Gewissheit. Ich kann ihm voll vertrauen, denn ihn kennzeichnen Liebe und Treue. Und das möchte ich dreifach untergliedern, 7, A, B, C. Die Gewissheit über seine Liebe, Römer 8, wird es ja herrlich gesagt von Paulus, Römer 8 am Schluss, wer könnte mich scheiden von der Liebe Gottes. Ich bin gewiss, dass nichts mich scheiden kann von seiner Liebe. Gewissheit über seine Liebe. Gewissheit auch über seine Verheißungstreue finden wir bei Paulus in Römer 4, bei dem Abraham. Der Abraham war gewiss, dass Gott, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Ich will doch die Stelle genau nennen. Römer 4, 21. Abraham war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Und Römer 8, das kennen wir ja sicher, Römer 8, 38, denn ich bin überzeugt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges und so weiter, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Und noch eine dritte, 7c, die Gewissheit seiner richtigen Führung, weil so sein Wesen ist, Liebe und beständige Treue, weil er die Macht hat, alle seine Verheißungen hinauszuführen, weil mich nichts scheiden kann von seiner Liebe, deshalb weiß ich auch, dass er mich richtig führt. Und das steht ja bekanntlich auch in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Gott alle Dinge zum Guten zusammenwirken lässt. So, achtens und letztens, Vollendungsgewissheit. Und da nenne ich zum Schluss nur gerade noch die Stelle, Philipper 1, Vers 6. Philipper 1, Vers 6. So wird der Bogen gespannt von 1 zu 8, von der Heilsgewissheit als etwas Fundamentalem hin zur Vollendungsgewissheit. Philipper 1, Vers 6. Das ist auch eine sehr schöne Gewissheit, die wünsche ich uns allen und die dürfen wir doch auch alle haben. Denn Gott hat doch in uns allen ein Werk angefangen. Ich glaube, hier ist heute Abend niemand, in dem Gott nicht ein Werk angefangen hätte. Sonst wären sie doch gar nicht hierher gekommen. Gott hat angefangen und wenn er angefangen hat, dann will er unbedingt weitermachen. Gott liebt nicht unfertig liegen gebliebene Werke. Er hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen und schon der Mensch hat es nicht gern, wenn er ein Werk anfängt und setzt sich voll ein und uns wird nicht, wenn der Heinz Schumacher 1994 da eine Psalmenarbeit zu Papier gebracht hätte, viele Übersetzungen miteinander verglichen durch 4 Jahre hindurch, von 1990, seit er Rentner wurde, und dann hätte er so 136 Psalmen. Und dann wäre ich krank geworden, geht immer weiter aus, da liegt das Manuskript, 136 Psalmen, dann, was mache ich denn dann? Frage ich den Bruder, du, machst du mal weiter? Manchmal geschieht es ja, dass theologische Bücher, wo einer stirbt, ein anderer Theologe weitermacht. Ach, das wäre doch eine schlimme Sache, 136 Psalmen liegen da rum und es geht nicht weiter, es geht nicht weiter, da hätte ich aber doch Zustand gekriegt. Nein, das hat mir Gott erspart und die Sache wurde fertig und ich habe sogar mich nicht gescheut zu sagen, da kam ich in eine Ekstase, da habe ich mal einen Luftsprung gemacht im Zimmer, bis an die Lampe so hochgesprungen. Das ist sonst nicht meine Art. Vor Freude, dass das Werk nun nicht nur vollendet wurde, ich habe auch dem Herrn auf den Knien gedankt, wie ich fertig war, 150 und alles war fertig und dann noch einen bekannten Verlag und die 3000 erste Auflage sind schon bald verkauft, wunderbar, Halleluja, preis dem Herrn. Ja, wir Menschen, und so geht es doch nicht nur mir, so geht es doch sicher uns auch, wenn wir in irgendeinem Beruf etwas erarbeiten und dass das Ding wird nicht, dann ärgern wir uns, wir möchten es fertig haben, wir möchten eine Vollendung. Ja, das hat Gott auch in das Menschenherz hineingelegt, dass eine Sache auch vollendet wird. Und wie weit müssen wir denn eigentlich in der Bibel blättern? Wie viele Kapitel der Bibel müssen wir eigentlich aufschlagen, um zu sehen, dass Gott ein vollendetes Werk schaffen möchte? Wie viele Kapitel? 1 im allerersten, nicht wahr? 6 Tage Werk und am 7. Tag ruhte er von allen Werken. Neulich las ich bei Professor Schröter, nicht Ströter, sondern Schröter, der lebt ja noch, von Kiel, Pädagoge, Pädagogikprofessor, dessen Lebensbild ist ja bei Brockhaus erschienen. Leben lässt sich nicht zensieren. Schröter, wir kennen uns persönlich nicht, aber durch Korrespondenz kennen wir uns. Und ich las in Idea Spectrum, wie Schröter geschrieben hat. Der ist also als Pädagoge sehr mit Zensuren, das war ein großes Thema in seinem Leben, Zensuren. Braucht man überhaupt Zensuren? Ist das nicht immer wieder ungerecht? Und da sagt Schröter, Professor Gottfried Schröter, die ersten Zensuren, die haben wir ja schon im ersten Kapitel der Bibel, erst ein Zweier und dann ein Einser. Gott sah, dass es gut war und nachher sogar ein Einser. Gott sah, dass es sehr gut war. Ja. Ohne Zensuren geht es wohl doch nicht. Gott hat ein 6-Tage-Werk geschaffen. Gott sah, dass es gut war. Da war ein gewisser Abschluss geschaffen. Gott will auch etwas Abgeschlossenes. Gott will ein ganzes Werk. Und so will er es auch bei uns. Und so will er es bei dir und mir. Der in euch angefangen hat, der will auch Vollendung bei uns, bei jedem von uns, will er das angefangene Werk. Und wenn es heute Abend zum ersten Mal angefangen wäre und du wärst aus Versehen bloß hier reingekommen, weil du ja eigentlich da drüben hin wolltest zum Kabarett, aber dann hätte jetzt Gott ein Werk angefangen hier bei dir und dann will er das weiterführen. Über Heilsgewissheit, über Gabe des Geistes und über alle diese Dinge will er uns weiter und weiterführen. Nicht weil wir so schön fromm sind, sondern weil Gott das um seiner selbst willen will. Denn er hat's begonnen und er ist der Garant und er will's fertig machen. Nehmen wir doch diese kostbare Gewissheit mit, ein jeder für sich, der bei mir angefangen hat, will weitermachen. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Bei jedem von uns will Gott weitermachen und wird auch weitermachen. Es ist nur wichtig, dass wir das bejahen und ihm nicht dazwischenfahren und ihn nicht zu Züchtigungen und Umwegen und dies und jenem nötigen. Er will weitermachen. Und sogar bei jenen Israelis, die alle in der Wüste hingestreckt liegen, weil sie ungehorsam und ungläubig waren und nur Josua und Kaleb kamen ins Land. Sogar bei diesen Israelis wird Gott weitermachen. Er wird sie wieder auferwecken nach Hesekiel 37 und wird sie ins Land hineinführen. Gott ist ein Gott, der will eine Sache zum Abschluss bringen. Mit uns, mit Israel, mit der Schöpfung. Amen.